Der Ton wird rauer, das Thema ist gesetzt. Durch den tödlichen Angriff in Aschaffenburg rückt Migration noch mehr ins Zentrum des Wahlkampfs. Bislang hatte die AfD die Deutungshoheit bei dem Thema. Ändert sich das nun? Der Messerangriff eines ausreisepflichtigen Asylbewerbers auf Kita-Kinder in Aschaffenburg ist noch keine 24 Stunden her. Doch fern vom Tatort im politischen Berlin tobt inmitten des Wahlkampfes schon ein verbaler Überbietungswettbewerb. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten streiten über den Zustand des Staates bei der Migrationspolitik. Unionspolitiker Kanzlerkandidat Friedrich Merz tritt in Trumpscher Manier mit einem 5-Punkte-Plan vor die Kamera. Mit dem, was er sofort ändern würde, wäre er an der Regierung. Das Maß ist voll, sagt er, als Reaktion auf den Angriff in Aschaffenburg und kritisiert dies als Folgen von, Zitat, 10 Jahren fehlgeleiteter Asyl- und Einwanderungspolitik, Zitat Ende. Der CDU-Chef unterschlägt dabei, dass mehr als die Hälfte der Zeit eine unionsgeführte Bundesregierung diese Politik mitverantwortete. Die offensive Kritik an Angela Merkels Flüchtlingspolitik seitens ihres Nachfolgers ist nicht neu. Sie wird nun schriller. Es ist Bundestagswahlkampf. Merz-Kontrahent Olaf Scholz klingt nicht viel anders. Zitat: Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen. Von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht. SPD, Ladies and Gentlemen, sagte der Kanzlerkandidat der SPD laut einer Mitteilung. Dieser Wahlkampf ist durch das vorzeitige Ende der Ampelkoalition kürzer als sonst. Das hat auch Auswirkungen auf die Art, wie er geführt wird. Schneller, womöglich auch noch oberflächlicher als sonst. Die Zeit für Wahlwerbebotschaften ist knapper. Wahlplakate werden gerade noch aufgehängt. Da wird ein Monat später schon gewählt. Das führt nun am Beispiel Aschaffenburg deutlich erkennbar zu einer noch stärkeren Zuspitzung, als es Wahlkämpfen ohnehin eigen ist. Scholz präsentiert auf der Plattform X mit gut inszenierten Fotos bereits am Abend der Tat Handlungsfähigkeit, zusammenrief und Konsequenzen ankündigte. Auch diese schnelle Reaktion und bildliche Präsentation des Regierungschefs lässt sich auch mit dem Wahlkampf begründen. Der eben noch Bundesfinanzminister FDP-Chef Christian Lindner spricht auf derselben Plattform von einem offenbar schnell aufgezeichneten Küchenvideo plötzlich vom veritablen Staatsversagen. Man könne so nicht weitermachen. Er fordert, Zitat, eine andere Einwanderungspolitik, ihm gehe es, Zitat, um Sicherheit in Deutschland. Es geht um viel, um Handlungsfähigkeit bei einem Thema wie Migration, das die ausländerfeindliche und rechtsextreme AfD schon lange auf die Agenda setzt. Nach Einschätzung der Politologin Sabine Kropp hat sie damit längst die Deutungshoheit über diesen öffentlichen Diskurs erlangt. Die Forderung nach Abschiebung im großen Stil sei bereits nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt lauter geworden. Zitat: Tödliche Angriffe wie die jüngsten in Aschaffenburg geben diesen Forderungen nach einfachen Lösungen in einem zunehmend harten Wahlkampf weitere Nahrung. Dieser Wahlkampf im Winter zeichnet sich nach Einschätzung der Politologin Ursula Münch besonders durch Stimmungsmache im digitalen öffentlichen Raum aus. Wer mag schon bei Minusgraden auf einem Marktplatz stehen und diskutieren? Gerade das Thema Migration eignet sich dabei für plakative Forderungen nach mehr Abschiebungen etwa. Parteien wie die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht versuchen, dabei das Sicherheitsbedürfnis der Wählenden zu adressieren. In diesem Wahlkampf scheint das auch zu punkten. Zuletzt nannten 37% der Deutschland-Trend-Befragten Zuwanderung und Flucht als wichtiges Problem. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt dürfte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Thema könnte weiter an Gewicht zulegen. Im Monat von der Bundestagswahl 2017 trieb es 47% der Menschen um. Das werden die Parteien im Blick haben. Es dürfte also kein Zufall sein, dass auch FDP-Spitzenkandidat Lindner das Thema Sicherheit zunehmend im Zusammenhang mit Einwanderung erwähnt. Seine Partei muss immerhin um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Zitat: Menschen haben Sorge um die eigene Sicherheit und die Sicherheit ihrer Kinder, sagte Lindner bereits im Dezember, weil sie das Gefühl hätten, dass Deutschland sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Zitat: Auch infolge der irregulären Migration in unserer Gesellschaft. Es scheint, als hätte dieser Bundestagswahlkampf sein Thema gefunden. Im Zusammenhang mit der schrecklichen Tat von Aschaffenburg gibt es halt noch nicht mal Erkenntnisse, nicht ganz 24 Stunden später. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 30 Stunden später und die politischen Akteure haben schon Konsequenzen für etwas angekündigt, was nicht mal sauber aufgearbeitet wurde. Es ist wie immer, reine politische Instrumentalisierung in einem Wahlkampf, der jetzt halt einfach von allen ausgetragen wird. Es gibt dazu wirklich noch keine abschließende, grundlegende Einschätzung. Da ändert sich hochdynamisch die ganze Zeit Details und Eckpunkte, die das Ganze halt immer wieder in ein neues, anderes, leicht ausgerücktes Licht setzen. Das ist total verrückt. Es ist total verrückt. Ich habe von all den Dingen, die ich gesehen habe, und ich durchstreife die Nachrichten wirklich sehr, sehr umfangreich, noch keinen Artikel gefunden, der nicht eine dynamische Reaktion auf eine politische Aussage ist. Das hat angefangen gestern und immer wieder wird einfach nur gesagt, die Politiker kündigen jetzt das an, die Politiker kündigen jetzt das an, Politiker kündigen jetzt das an. Hä? Kann man dem Ganzen nicht mal 48 Stunden? Da wurden der Ermittlungsbehörde, den offiziellen Stellen nicht mal 48 Stunden gegeben, um ein vollständig klares Bild zu zeichnen. Am Anfang hieß es noch, ja, mutmaßlich islamistische Tat. Dann Wohnung durchsucht oder Geflüchtetenheim und durchsucht, keine islamistische Tat. Das wird in Breaking News gesetzt. Das ist pervers. Es ist vollkommen pervers. Merz kündigt, Zitat, faktisches Einreiseverbot an. CDU-Chef Friedrich Merz hat am Donnerstag mit einem Versprechen auf den tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg reagiert. Merz sagte, er werde im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler am ersten Tag, ne, Donald Merz an der Stelle, seiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenzen anweisen, Zitat, die deutschen Staatsgrenzen zu all unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückweisen. Er macht wirklich den Trump. Es werde, Zitat, ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen. Das gelte ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Ich wiederhole das. Das gelte ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Zitat, die europäischen Regeln Dublin, Schengen, Eurodac sind erkennbar dysfunktional. Deutschland muss daher von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen. Gut. Zitat weiter, die abscheuliche Tat, Zitat Ende, von Aschaffenburg sei, Zitat, noch einmal eine neue Qualität einer völlig enthemmten Brutalität in Deutschland, Zitat Ende, sagte Merz bei einem Statement auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages. Viele Eltern, die am Morgen ihre Kinder in die Kita oder in die Schulen gebracht hätten, würden dies mit einem Gefühl der Unsicherheit und der Verunsicherung getan haben und sich von ihren Kindern mit ganz besonderer Liebe und Zuneigung verabschiedet haben. Boah, Emotionalisierung ist so krank. Der CDU-Chef wies darauf hin, dass es sich bei dem Täter nach gegenwärtigen Erkenntnissen um einen 28-jährigen Asylbewerber auf Afghanistan handelte, der bereits mehrfach durch Gewalttaten auffällig geworden ist und in einer psychiatrischen Krankenhaus eingewiesen wurde, aber freiwillig wieder freigelassen worden sei und dass er über Bulgarien nach Deutschland eingereist ist. Ein Versuch zur sogenannten Double-Rücküberstellung nach Bulgarien aus bisher unbekannten Gründen aber gescheitert ist. Zitat, ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein sollen, sagte Merz. Das Maß sei endgültig voll. Zitat, wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Die Asyl- und Einwanderungspolitik will keiner dieser Parteien ändern. Ich möchte das ganz kurz sagen, ne? Keine der Parteien kümmert sich um Einwanderungs- oder Migrationspolitik. Die reden alle von demselben Scheiß. Grenzen schließen und abschieben. Das ist keine damit nimmt man nicht die Migrationspolitik in Angriff. Keiner macht das. Alle, die davon reden hier, gerade in diesem Zusammenhang, kümmert Migrationspolitik gar nicht. Das ist blanke, populistische, einfache Lösung für komplizierte Probleme. Merz verlangt deshalb schon vor der Bundestagswahl Änderungen. Zitat, die Bundespolizei muss endlich das Recht erhalten, Haftbefehle zu beantragen, sagte der CDU-Chef. Ein dahingehender Antrag werde seine Unionsfraktion in der kommenden Woche in den Bundestag einbringen. Es sei schließlich vor allem die Bundespolizei, die rechtmäßig an den Grenzen, in den Bahnhöfen und Flughäfen ausreisepflichtige Personen aufgreife. Außerdem sollten künftig ausreisepflichtige Personen, die aufgegriffen werden, Zitat, nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden dürfen. Zitat Ende. Sie müssten stattdessen in Ausreisegewahrsam oder in Ausreisehaft genommen und so schnell wie möglich abgeschoben werden. Zudem müsse der Bund so schnell wie möglich alle verfügbaren Liegenschaften zur Verfügung stellen, wie etwa leerstehende Kasernen und weitere Gebäude, Containerbauten auf abgeschlossenen Grundstücken, um die Zahl der Plätze im Abschiebegewahrsam signifikant zu erhöhen. Zitat Ende. Denn es sei, Zitat, inakzeptabel, dass in Deutschland zurzeit bei etwa 42.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und weiteren 180.000 Personen mit Duldung, die gleichwohl ausreisepflichtig sind, nur rund 750 Plätze zur Verfügung stehen, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Ich möchte das ganz kurz wiederholen, weil das tatsächlich so steht. Denn es sei, Zitat, inakzeptabel, dass in Deutschland zurzeit bei etwa 42.000 vollziehbaren ausreisepflichtigen Personen und weiteren 180.000 Personen mit Duldung, die gleichwohl ausreisepflichtig sind, nur rund 750 Plätze zur Verfügung stehen, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Das klingt nicht gut. Das klingt ganz schlecht. Das klingt nach Abschiebelager. Außerdem müsse der Bund über die Arbeit der Bundespolizei hinaus einen eigenen größeren Beitrag zur Abschiebung ausreisepflichtiger Personen übernehmen, heißt es hier. Der Bund dürfe diese Aufgaben den Ländern nicht länger allein überlassen. Abschiebungen und Rückführungen müssten ab sofort täglich stattfinden. Die Zahl der Abschiebungen und Rückführungen müssten endlich größer werden als die Zahl der immer noch täglich illegal Einreisenden. Zitat, nur so bekommen wir das Problem endlich in den Griff. Laut März fand der letzte Abschiebeflug nach Afghanistan im August des vergangenen Jahres statt. Was? Also jetzt muss man sich Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. 2024 gab es so viele Abschiebungen wie noch nie. 2024 wurde so massiv abgeschoben wie überhaupt. Was gleichzeitig auch passiert ist, ist, dass die Anträge auf Asyl auf einem Tiefstand sind. In Kombination mit den Abschiebungen sah das in so einer Konzentration halt nicht noch nie so aus. Das Ding ist, ich werde das jetzt einmal sagen und werde es dann meditativ wiederholen. Abschiebungen lösen die Probleme nicht. Ich wiederhole das. Abschiebungen lösen diese Probleme nicht. Denn diese Probleme sind systematisch im System, wie Migration in Deutschland durchgeführt wird. Abschiebungen lösen keine Probleme, die dafür verantwortlich sind, dass das alles so ist, wie es ist. In keiner Form. Kein einziges Problem wird davon gelöst. Kein einziges. Es zu fordern, ist eine Reaktion darauf, dass dir jemand die einfachstmögliche Lösung für ein Problem, das so tief systematisch in die deutsche Gesellschaft integriert ist, zu geben scheint, dass du sagst, ja, so muss es ja gehen. Aber so geht es nicht. Warum geht es nicht so, werde ich, nachdem ich den Artikel vollends vorgelesen habe, mal umfassend erklären. Ich mache das regelmäßig, das ist überhaupt kein Problem für mich. Und dann können Leute, die vielleicht denken, dass Abschiebungen das Problem sind, endlich mal begreifen, dass Abschiebungen nicht das Problem lösen. Mit Abschiebung wird das Problem nicht gelöst. Weiter heißt es hier. Der CDU-Chef versprach außerdem, dass mit ihm an der Spitze einer Bundesregierung das Aufenthaltsrecht so geändert werde, dass, Zitat, jeder ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder in zeitlich unbefristeten Ausreisearrest genommen werden kann, bis er die ihm möglichst freiwillige Ausreise antritt oder die zwangsweise Abschiebung gelingt. Holy shit. Der meint das ernst, ne? Für genau solche Täter wie den von Aschaffenburg wäre ein solcher Arrest, Zitat, schon längst möglich und auch erforderlich gewesen. Auf die Frage, mit welchem Koalitionspartner er seine Forderung durchsetzen wolle, mit den Grünen würde es sicher derlei nicht vereinbaren lassen, antwortete Merz, Zitat, mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht, ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Kompromisse seien, Zitat, zu diesem Thema nicht mehr möglich. Die Menschen in Deutschland müssten sich wieder sicher fühlen. Zitat, und wenn der Staat dieses Grundversprechen Sicherheit für die eigene Bevölkerung zu gewährleisten nicht mehr in der Lage ist einzuhalten, dann legen wir die Axt an die Grundfesten unserer Demokratie. Er sei nicht bereit, Zitat, diese Zustände in Deutschland länger zu akzeptieren. Unter seiner Führung würde es deshalb, Zitat, fundamentale Änderungen des Einreiserechts, des Asylrechts, des Aufenthaltsrechts in der Bundesrepublik Deutschland geben. Oh Gott. Oh Gott. Gut, jetzt würde ich ganz kurz erklären, warum Abschiebungen das Problem nicht lösen. Erstens, ein großer Punkt bei Abschiebungen, der außen vor gelassen wird, ist, die Leute denken, man muss die Abschiebung vor der eigentlichen Tat stattfinden lassen, verkennen aber die tatsächliche Realität, dass Leute dass das Justizsystem immer reagiert. Es reagiert auf Dinge, es reagiert auf Sachen. In diesem Fall wäre es also so, dass selbst wenn darauf reagiert worden wäre, die Reaktion nicht die Abschiebung ist, damit er in einem anderen Land, in Afghanistan beispielsweise, ähnliche Straftaten begehen kann, sondern die Reaktion sollte da sein, dass das Justizsystem anständig funktioniert und solche Leute halt in Gewahrsam nimmt, damit die nicht der Gesellschaft schaden. Ich weiß nicht, ob wir hier einen ganz besonderen heißen Take haben. Ich denke, der Take ist sehr, sehr kalt. Kalt wie die Sonne, das muss man wissen. Der Take ist sehr, sehr kühl, denn offensichtlich gehören Menschen, die zum Schaden der Gesellschaft in der Gesellschaft sind, in Haft, wenn sie nicht resozialisierbar sind. Der Resozialisierungsanspruch ist in der deutschen Justiz verankert. Das ist der Kernpunkt. Die deutsche Justiz, das Gefängnissystem und alles, was dazu gehört, ist auf Resozialisierung aufgebaut. Also entweder will man das Problem verschieben, weil die in anderen Ländern andere Leute umbringen sollen, oder man versteht einfach nicht, wie das mit den Gefängnissen funktioniert und wie Justiz allgemein ist. Okay, dann muss man sagen, ich möchte, dass das Justizsystem verändert wird, damit solche Leute länger in Haft sind. Oder dass die nicht aus ihren Therapiebereichen oder psychotherapeutischer Behandlung, dass der dann nicht rauskommt. Das ist dann aber ein systemisches Versagen und hat nichts mit der Herkunft von diesem Typen zu tun. Aber okay, warum lösen Abschiebungen keine Probleme? Das Problem ist nicht, dass diese Person Straftaten begehen und dann, dass diese Straftaten verhindern werden durch Abschiebung. Das passiert nicht. Das Problem ist, warum die Straftaten begehen und wie dies in Deutschland funktioniert mit der Integration. Wenn du nach Deutschland kommst und keine eindeutige Identifikation deiner Person hast und oder Asylanträge stellst, ist das ein Prozess, der erstmal lange dauert. Während dieses Prozesses ist es in 99% der Fälle so, dass die Leute nicht arbeiten dürfen, dass sie in Gemeinschaftsunterkünften hinterblieben sind und dass sie nicht die Fürsorge bekommen, die sie brauchen, um aus dem schwer traumatisierten Zustand, in dem sie sich wahrscheinlich auf Basis von politischer Verfolgung oder von der Flucht selber befinden, herausfinden. Das sind Menschen, von denen gedacht wird, denen geht's ja perfekt gut, das ist ja alles Gucci-Mucci und die können ja in ihrer Gemeinschaftsunterkunft mit Residenzpflicht vor sich hin vegetieren. Nee, so funktioniert das nicht. Vollkommen menschenunwürdig. Das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Das sind Leute, die unter Umständen, und das kann man hier nur deuten, weil die Ermittlungen ja noch nicht mal fertig sind, schwer traumatisiert sind, denen man halt, und das wisst ihr ja auch schon, weil es halt schon für Menschen mit einem Pass sehr schwierig ist, Psychologentherapie-Termine zu bekommen oder eine Therapie allgemein zu bekommen in jeglicher Form. Wie soll es dann erst für Menschen sein, die nicht mal die deutsche Sprache besonders gut beherrschen? Das ist ein systemisches Problem. Was ein zusätzliches systemisches Problem ist, ist das, was Friedrich Merz hier im Nebensatz erwähnt hat, dass die sogenannte Duldung. Denn die Duldung wird ausgesprochen, wenn die Personen, die in Deutschland ankommen, bei denen nicht klar ist, wer die sind und woher die kommen. Und ich meine nicht, weil denen nicht klar ist, weil sie es nicht sagen, sondern weil sie einfach in dem Moment keinen Pass haben. Weil ihnen entweder jemand gesagt hat, sie sollen den Pass wegschmeißen oder weil sie ihren Pass aufgrund der Flucht nicht mitgenommen haben. No matter what, wenn Deutschland nicht in der Lage ist, diese behördlichen Dokumente zu überprüfen, dann geben sie ihnen eine Duldung. Und diese Duldung ist dann eine automatische Residenzpflicht. Du darfst dich also nicht wegbewegen aus der Kommune, in der du zugewiesen wirst. Egal, ob du Verwandte in Deutschland hast oder nicht. Du bist da gefangen. Du hast ein Arbeitsverbot. Du darfst also auch nicht arbeiten. Und Arbeit ist der größte Integrationshebel, den man haben kann. Und du darfst jeden Monat bis zu drei Monate zur Ausländerbehörde und es wird versucht zu überprüfen, wer du bist, damit man dich endlich wieder effektiv abschieben kann. So, und in diesem Rattenloch leben diese Leute. Und ganz ehrlich, und ich bin jetzt mal so ehrlich, wie es sein kann, ich bin da eh immer so, wenn ich ein Mensch wäre, dem das so gehen würde, in einem Land, das ihn nicht arbeiten lässt, dazu zwingt, irgendwo zu wohnen und nicht dafür sorgt, dass der irgendeine integrative Tätigkeit aufnehmen kann, dann würde ich kriminell werden. Ob ich nun Drogen verticken würde, Keller aufbrechen, um Fahrräder zu klauen oder irgendwas anderes zu machen. Ich meine, ich lasse mir das doch nicht verbieten, LOL XD. Denn Deutschland verbietet das. Das ist die Realität. Und es ist jetzt nicht davon abhängig und die Frage ist nicht, ob du das tun würdest. Die Frage ist nur, wie lange dauert es, bis du die Entscheidung triffst, das zu tun, weil du merkst, dass du in einem Rattenloch aus einer Wiederholung lebst. Deine Duldung wird regelmäßig verlängert, Die Beamte bei der Ausländerbehörde sagt dir, können Sie bitte nachweisen, woher Sie kommen? Nee, können Sie nicht. Stempelduldung verlängert, wir sehen uns nächsten Monat. Und jeder Besuch bei der Ausländerbehörde ist von dem Damoklesschwert der sofortigen Abschiebung betroffen. Das heißt, wenn du da hingehst, und das passiert nicht in wenigen Fällen, dann kann vor Ort, bei einem Soforttermin, du konntest dich von niemandem verabschieden, du bist von niemand, da bist du weg. Die sacken dich ein, Bundespolizisten stehen direkt vor Ort, nehmen dich mit. Und das alles passiert neben der Tatsache, dass Abschiebung das wirtschaftlichste, unrentabelste Instrument sind, das man sich vorstellen kann. Abhängig davon, in welches Land und in welchen Gruppengrößen, sind das hohe fünfstellige Beträge, die das kostet. Und wisst ihr was? In einem Großteil der Fälle funktioniert das nicht. Und warum funktioniert es nicht? Weil die Leute schwer traumatisiert von Polizeibeamten in Gewahrsam zu einem Flugzeug geschliffen werden, sich auf dem Weg dahin einscheißen, Schwächeanfälle bekommen, weil sie denken, sie werden jetzt sofort wieder in ein Land geschickt, aus dem sie geflohen sind, weil sie da nochmal verfolgt werden, und dann wird das abgebrochen aufgrund von medizinischen Problemen, psychologischen Problemen oder Selbstverletzungen, die bei dem Prozess selber passieren. Leute, die von Abschiebung sprechen, Leute, die von diesem Prozess reden und denken, das ist ein Allheilsmittel, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst gar nichts. Ihr habt überhaupt keinen Plan davon. Ihr fallt auf rechtspopulistische Aussagen rein. Auf die einfachsten rechtspopulistischen Aussagen rein. Und jetzt mal ganz kurz. Wie könnte man das Problem lösen? Ich will ja hier nicht nur sitzen und euch belehren und sagen, dass ihr dumme Söhne seid, sondern ich will auch sagen, wie man das Problem tatsächlich lösen kann. Und das Problem kann man tatsächlich lösen, indem man sagt, wir schaffen für jeden, unabhängig davon, woher er kommt und ob er irgendwelche Ausweistitel hat oder irgendwelche Dokumente, einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und einen uneingeschränkten, komplett aufenthaltsübergriffenen Zugang zu Deutschkursen in einer Frequenz, in der man sagen kann, es gibt keine Rechtfertigung dafür, da nicht hinzugehen, weil da der Kevin aus der 9. Klasse drin sitzt, um ein bisschen Deutschnachhilfe zu bekommen. Und dieses Instrument nennt sich Arbeitsmarktintegration. Arbeitsmarktintegration ist das beste Integrationsinstrument, das du hast. Ja, ich wiederhole das. Für alle geduldeten Personen in Deutschland ist es standardmäßig so, dass wenn die eine Duldung ausgesprochen bekommen, die automatisch ein Arbeitsverbot haben. Warum zur Hölle haben die Menschen, von denen man sagt, dass sie sich nicht in die Gesellschaft integrieren, ein verschissenes Arbeitsverbot und können sich somit nicht in die beschissene Gesellschaft integrieren? Habt ihr sie noch alle? Wer trifft diese Entscheidung? Wenn man diese Zettel mal gesehen hat, fragt man sich, was ist los? Entweder Gestattung oder Duldung. Diese Dokumente sind eine Farce. Diese Entscheidung ist eine Farce. Die Lebensrealität dieser Leute sieht nun mal anders aus. Das System ist das Problem. Nicht die Person, die auf Afghanistan, Marokko, aus der Türkei, aus Syrien oder wer weiß woher kommt. Das System, das sie hier in Deutschland integrieren soll, dass sie in Deutschland integrieren soll, ist das Problem. Dieses System ist etwas, das man angreifen muss. Wenn irgendwelche Rechtspopulisten davon sprechen, wir müssen endlich wieder abschieben und die Grenzen zumachen, dann lösen die das Problem nicht. Das Problem ist das Migrationssystem, das Asylleistungsbewerbergesetz, die Asyltitel, die es gibt, in allen unterschiedlichen Formen und Farben, ob nun Gestattung, Duldung, Fiktionsbescheidigung. Also, oh Gott, es gibt da so viele. Es gibt so viele. Nach Paragraph 14a, nach 14b, nach 14c, mit Nachzug. Es ist so kompliziert, dass man da echt mit der Axt reingehen kann. Und da kann man entbürokratisieren. Aber warum redet davon niemand? Warum redet niemand davon, das Asylsystem bzw. die Asylleistungsbewerbergesetzgebung und die Integrationsgesetzgebung komplett mit der Axt und der Entbürokratisierung anzugehen? Nicht mal die beschissene FDP. Ich kann euch sagen, wieso. Weil es wahrscheinlich nicht innerhalb von 4 Jahren, also innerhalb einer Legislaturperiode, fertig ist. Denn es ist so ein Konstrukt aus Wirrwarr und Paragraphen und Gesetzgebung und rechtlichen Hickhacks, dass es sein kann, dass das nicht innerhalb von 4 Jahren funktioniert. Ganz einfach. Ganz einfach. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also, wenn ihr diesem Blödsinn hinterherlauft, dann macht ihr es entweder mutwillig oder weil ihr Trottel seid. No matter aus welchem Grund auch immer. Das ist rechtspopulistisches, vereinfachtes Gelaber, das kein Problem löst. Abschiebung lösen kein Problem. Ansonsten wäre 2024 das ruhigste Jahr in Deutschland gewesen. Denn bei Gott, es gab ganz schön viele Abschiebungen. Aber irgendwie hat das gar nicht geholfen. Wisst ihr was? Und ich kann eure Gedanken lesen. Weil das, was dumme Leute daraufhin sagen, ist, ja, wir müssen nur noch mehr abschieben. Naja, genau. Wissenslücken beim Thema Holocaust werden größer. Bei jungen Generationen gibt es in einer internationalen Studie zufolge zunehmend Wissenslücken beim Thema Holocaust. Die Umfrage im Auftrag der Jewish Claim Conference ergab, dass fast 40% der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland keinen korrekten historische Angabe zur NS-Zeit machen konnten. Etwa, dass bis zu 6 Millionen Juden ermordet wurden. Ich wiederhole das. Dass fast 40% der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland keine korrekten historischen Angaben zur NS-Zeit machen konnten, wie etwa, dass es bis zu 6 Millionen Juden ermordet wurden. Jeder 10. Erwachsene kennt demnach die Begriffe Holocaust oder Shoah nicht. Jeder 10. Erwachsene. Laut der Umfrage existieren in anderen Ländern teils noch deutlich höhere Wissenslücken zur systematischen Verfolgung und Ermordung europäischer Juden durch die Nationalsozialisten und deren Unterstützer. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte die Ergebnisse alarmierend. In Berlin findet heute eine Veranstaltung des Internationalen Auschwitz-Komitees zum Gedenken an die Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren statt. Dass jeder 10. Erwachsene den Begriff Holocaust oder Shoah nicht kennt, ist ein bisschen komisch tatsächlich. Aber dass 40% der zwischen 18 und 29 Jahre alten Menschen in Deutschland keine korrekten Angaben dazu machen können, das ist schon extrem wild. Shoah und Holocaust haben dieselbe Bedeutung. Ne? Also das darum wird es in dem Zusammenhang gleich mit erwähnt. Ne? Also den Holocaust kennt man, dass man das Wort Shoah vielleicht noch nicht gehört hat. Das kann passieren. Das halte ich für möglich, aber den Begriff Holocaust, das hat man doch schon mal gehört. Und da weiß man auch, also nicht nur, dass man das gehört hat, die Zahl 6 Millionen, die kennt man schon. Also es gibt da schon klare Grundlagen, die man wissen sollte. Die Bischöfin, die nicht schweigt. Der neue Präsident möge sich der Menschen im Land erbarmen, die jetzt Angst haben. Das sagte Marianne Budde in ihrer Predigt direkt zu Donald Trump. Seitdem gehen die Worte der Bischöfin von Washington um die Welt. Auch sie hat sich die Frage gestellt, als Donald Trump in dieser Woche ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. Zitat: Ich hatte das Gefühl, dass es Leute gab, die sahen, was da geschah und sich fragten, ob jemand etwas sagen würde, sagte Marianne Budde der New York Times. Als ihre Worte schon in der Welt waren. Zitat: Würde jemand etwas zu der Entwicklung sagen, die das Land nimmt? Wichtige Menschen äußern sich zu wenig bis gar nicht zu Trumps Hetze gegen Migration ohne Papiere, seine bombastischen Abschiebepläne, seinem Dekret, dass es künftig nur noch 2 Geschlechter geben solle, Mann und Frau. Die auffälligste Reaktion der Demokraten bestand darin, dass Michelle Obama und Nancy Pelosi seine Amtsanführung fernblieben. Aber Marianne Budde, die Bischöfin von Washington, schwieg nicht. Sie stand am Dienstag in der Hauptstadt auf der Kanzlei der Kathedrale und erweiterte ihre Predigt um nun viel zitierte Sätze. In den ersten Reihen saßen da Malenia und Donald Trump, seine Kinder, der Vizepräsident J.D. Vance, die Second Lady Usher Vance. Fotos und Videos zeigen ihre verblüfften Gesichter. Diese Frau oben an der Kanzlei suchte den Blickkontakt zum Staatschef, wählte ihre Worte, Zitat: Im Namen Gottes bitte ich Sie, sich der Menschen in unserem Land zu erbarmen, die jetzt Angst haben, Zitat Ende. Sie sprach von verängstigten Kindern, deren Eltern ausgewiesen werden sollen. Von schwulen, lesbischen und Transgender-Kindern, Zitat, in Familien von Demokraten, Republikanern und Unabhängigen, von denen manche um ihr Leben fürchteten. Trump solle, Zitat, an die Menschen denken, die unsere Ernte einfahren und unsere Bürogebäude reinigen, die in Geflügelfarmen und Fleischverarbeitungsbetrieben arbeiten, die in Restaurants das Geschirr nach dem Essen abwaschen und in Krankenhäusern Nachtschichten übernehmen. Die große Mehrheit der Einwanderer ist nicht kriminell. Sie zahlen Steuern und sind gute Nachbarn. Mit solchem Widerspruch hatte Trump offenbar nicht gerechnet. Immerhin blieb er sitzen, wie tags zuvor im Kapitol Joe Biden und andere Mitglieder der vormaligen Regierung, die er nach seinem Amtseid beleidigte. Aus der Kirche zu stürmen wäre auch etwas auffällig gewesen für einen Mann, der sich selbst als von Gott entsandt betrachtet. Wie er vor allem mit seinem überstandenen Attentat nicht müde wird zu betonen. Jedenfalls hatte dieser Vortrag nicht nur in den Washington-Kathedralen, halte der nicht nur in der Washington-Kathedrale nach. Weltweit ploppen zustimmende und üble Kommentare auf. Wer also hat sich da getraut, während berühmte Zeitgenossen schweigen? Nun, Marianne Budde ist Mitte 60 verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie kam als Tochter schwedischer Eltern in Indiana zur Welt, wuchs in Schweden auf und studierte in Rochester. Mit 24 wurde die Theologin in die Apostle Church aufgenommen und 1989 zur Priesterin geweiht. Seit 2011 ist sie die erste Bischöfin von Washington. Schon 2020 wandte sie sich gegen den damaligen Präsidenten. Seinerzeit stand Trump nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten mit seiner Bibel vor der St. George Church beim Weißen Haus, während Uniformierte Proteste niederschlugen. Zitat: "Ich bin empört", schrieb sie. Er habe Bibel und Kirche für eine Botschaft genutzt, Zitat, die den Lehren Jesu und allem, wofür unsere Kirche steht, zuwiderläuft. Zitat Ende. Er habe, Zitat, die Gewalt angefacht, sagte sie. Wir brauchen eine moralische Führung und er hat alles getan, um uns zu spalten. Jetzt fasst sie sich wieder ein Herz. Die Reaktionen aus dem Lager Trump fallen entsprechend aus. Ein republikanischer Abgeordneter regte an, sie abschieben zu lassen. Ja, ich habe das richtig gehört. Ein republikanischer Abgeordneter regte an, sie abschieben zu lassen. Trump sagte erst, ihre Predigt sei nicht so aufregend gewesen. Dann nannte er sie in seinem Netzwerk Truth Social eine, Zitat, sogenannte Bischöfin und eine, Zitat, radikale linke Hardline-Trump-Hasserin. Er verlangte eine Entschuldigung. Marianne Budde sagte dem Magazin Time, Zitat, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich im Gnade für andere bitte. So ein Snowflake, der sogenannte Präsident der Vereinigten Staaten. Das hat ihm nicht geschmeckt. Ein so autokratischer, faschistischer kleiner Mann wird von der Bitte nach Erbarmen getriggert. Von der Bitte nach Erbarmen. Österreich. Untersuchungshaft gegen Immobilienunternehmer Benko wurde beantragt. Nach der Festnahme des österreichischen Immobilieninvestors Benko hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Gründer der insolventen Signa-Gruppe beantragt. Das teilten die Behörden in Wien mit. Über den Antrag muss das Wiener Landgericht in den nächsten 48 Stunden entscheiden. Benko sei nach seiner Festnahme verhört worden, hieß es weiter. Man habe angeordnet, dass er in eine Justizanstalt überstellt werde. Der einstige Milliardär war nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Tatbegehungs- und Verdunklungsgefahr in Innsbruck festgenommen worden. Benko steht laut den Ermittlern im Verdacht, Vermögen verheimlicht zu haben, sodass Gläubiger, Insolvenzverwalter und Behörden keinen Zugriff darauf haben. Benkos Anwälte äußerten sich vorerst nicht zu diesen Vorwürfen. Der österreichische Unternehmer hatte mit seiner Signa-Gruppe ein Firmenkonstrukt aufgebaut, zu dem auch die deutsche Kaufhausgruppe KDW und Galeria gehörten. Nach dem Zusammenbruch des Geflechts gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters Forderungen an Benko von etwa 2,4 Milliarden Euro. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen ihn. Wir haben da ja schon mal von gesprochen, dass es die Befürchtung gab, dass der René Benko ungestraft davonkommt. Aber tatsächlich scheint es jetzt so zu sein, dass man ihn erwischt hat und er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt in Untersuchungshaft steht und entschieden wird, wie weiter gegen ihn vorgegangen wird. Das ist ja schon mal eine ziemlich crazy Sache. Ne? Ziemlich crazy Sache. Benko hat auch sein Unwesen in Hamburg getrieben, damals unter Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz war das, soweit ich weiß, der da auch so ein kleines Bauprojekt vorhatte. Ganz, ganz, ganz wild. Ganz, ganz, ganz wild. Das waren die Nachrichten, Chat. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und das war's.